Ihr räumt das Feld, ja. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, Israel, das Zeichen der Treue Gottes. So haben wir die Überschrift über diesen Gottesdienst formuliert. Dabei ist Zeichen vielleicht sogar noch zu schwach. Denn Israel ist Beweis, ist Ausweis der Treue Gottes. Ja, Israel kann selbst förmlich zum Gottesbeweis werden. Es gibt die Geschichte, die sicher einige von euch kennen, vom legendären alten Fritz, dem preußischen König, der sich als Freund von Voltaire gerne in Sachen Gottesfurcht und Religion als spöttischer Geist präsentierte. Und dieser alte Fritz sagte einst zu einem seiner Minister, der als fromm und gottesfürchtig galt: Nenne er mir ohne langen Vortrag einen Gottesbeweis. Worauf besagter Minister beherzt antwortete: Majestät, die Juden. Und das sagte dieser fromme und kluge Minister vor über 250 Jahren. Sein Argument ist nach der Shoah und nach der Entstehung des Staates Israel vor gut 70 Jahren noch unbegreiflicher in seiner Tiefe geworden. Und indem wir heute am Israelsonntag dieses elementare biblische Thema aufgreifen, wir Christen und das Volk Israel, stellen wir uns in eine lange, alte kirchliche Tradition. Ursprünglich war dieser Sonntag heute, nach der Zählung im Kirchenjahr ist es der 10. Sonntag nach Trinitatis, ursprünglich war dieser Sonntag heute der Gedenktag an die Zerstörung Jerusalems und den zweiten Tempel im Jahre 70 nach Christus durch die Römer. Und heute ist dieser Sonntag ein besonderes Geschenk und zugleich ein wichtiger Auftrag der Heiligen Schrift an uns, unsere Beziehung zu Israel grundsätzlich zu bedenken und uns aktuell zu verorten, denn es gehört nicht viel politische Wahrnehmung dazu zu erkennen, dass Israel ein aktuelles politisches Thema ist und wir wollen bewusst den geistlichen Zugang dazu suchen und finden. Und darum stelle ich gleich an den Anfang meiner Predigt eine These, die diesen Zusammenhang markieren will. Meine These lautet: Das Neue Testament ohne das Alte Testament, die Kirche ohne Synagoge, ein Christentum ohne Judentum, ohne Israel, ist schnurstracks auf dem Weg ins Heidentum, auf dem Weg seiner Auflösung in eine neuheidnische Gesellschaft. Dabei steht die christliche Kirche schon bald nach ihren Anfängen dem Judentum gegenüber immer in einer großen, von Gott gegebenen Aufgabe. Ich will es an einem Beispiel verdeutlichen. Wer von euch ist kein Erstgeborener oder keine Erstgeborene? Hand hoch. Wer ist ein Erstgeborener oder eine Erstgeborene? Ja, ist doch auch eine ganze Menge. Ich bin selber auch ein Dritter von dreien. Die Nicht-Erstgeborenen, also die, die einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester haben, haben immer die entscheidende Aufgabe anzuerkennen, dass sie nicht am ersten Platz sind. Und sie können machen, was sie wollen, sie kommen nicht an den ersten Platz. Sie müssen anerkennen, dass sie nicht am ersten Platz sind und dass sie dem Geschwister, was am ersten Platz steht, ohne Neid, sondern in Frieden diesen Platz gönnen. Geschwisterneid, liebe Freunde, ist ein elementares Lebensthema, das die Bibel als zerstörerischen Ausdruck der Sünde, als Rebellion gegen Gott entlarvt. In der basalen Geschichte von Kain und Abel, gleich am Anfang der Bibel, wird dieser mörderische Geschwisterneid anschaulich erzählt, auch wenn es in dieser Geschichte der ältere Bruder ist, der den Jüngeren erschlägt. Wenn wir also dieses Muster der Geschwisterbeziehung auf Christentum und Judentum übertragen, dann haben wir Christen die von Gott gegebene Aufgabe, immer wieder im Kampf gegen die Sünde des Neides und der falschen Rivalität anzuerkennen, lernend anzuerkennen, dass wir die jüngeren Geschwister sind. Wir sind nicht am ersten Platz. Mit der Erwählung Abrahams, Isaaks und Jakobs, also mit der Erwählung Israels, begann die besondere Geschichte der Erwählung und Treue Gottes seinem Volk gegenüber. Und da sind wir nicht am ersten Platz. Denn wir Christen aus den Heiden, wir sind ja überhaupt erst durch Jesus, den jüdischen Messias, in diese Erwählungsgeschichte, die mit Abraham begann, also in die Erwählungsgeschichte des Volkes Israel hineingenommen worden. Wir Christen aus den Heidenvölkern sind, und der Apostel Paulus entfaltet das im Römerbrief in diesen Kapiteln 9 bis 11, in großer theologischer Präzision und Anschaulichkeit, wir Christen aus den Heidenvölkern sind die wilden Zweige, die in den edlen Ölbaum Israel eingepfropft worden sind. Ja, der Apostel schärft es den Jesusgläubigen aus den Heidenvölkern in der römischen Gemeinde ein: Nicht ihr tragt die Wurzel, und das ist die Erwählung Israels, die Wurzel trägt euch. Also, liebe Freunde, schauen wir uns die Kirche des ersten Jahrhunderts an. Sie war von Anfang an von den Gläubigen aus dem Volk Israel geprägt. Schaut euch die 12 Apostel an, sie waren Juden. Schaut euch Pfingsten, den Startschuss der Kirche an. Die 3000, die da getauft wurden, waren Juden. Schaut euch die Schriften des Neuen Testamentes an. Ihre Autoren, ihre Verfasser waren alles Juden. Und wenn wir uns klar machen, dass im 15. Kapitel der Apostelgeschichte, dessen Lektüre ich euch sehr empfehle, dass im 15. Kapitel der Apostelgeschichte von dem Apostelkonzil erzählt wird, dessen entscheidende Frage ja war, ob Heiden an Jesus glauben können, ohne vorher Juden werden zu müssen. Wenn wir uns das klar machen, dann wird uns deutlich, wie stark die jüdisch-messianische Prägung der Kirche des Anfangs war. Noch ein Blick auf die Johannes-Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Und wenn ihr das tut, erkennt ihr, wie gerade in diesem Buch das Alte und das Neue Testament zu einem starken messianischen Strom zusammenfließen, zusammengeführt werden. Und in der Mitte dieses Buches ist Jesus als das siegreiche Passahlamm Gottes mit der Schächtungswunde, das die Siegel der Weltgeschichte bricht, das ihre Geheimnisse ans Licht bringt und das machtvoll den satanischen Herrn dieser Welt besiegt. Endgültig besiegt, im Lamm Gottes, das die Seinen sammelt und schützt und sich als Sieger der Weltgeschichte erweist, ist natürlich diese jüdische Vorprägung des Passahlamms vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten mit enthalten. Denn das Blut dieses Passahlamms beim Auszug aus Ägypten hat indem es an den Balken der Haustüre gestrichen wurde, ein Haus beschützt. Und das Blut des Lammes Gottes ist der Schutz der ganzen Menschheit. Also diese Vorprägung, diese jüdische Vorprägung in den Ausdrucksformen des letzten Buches der Bibel, was für die verfolgte Kirche des ersten Jahrhunderts von zentraler Bedeutung war. Und das Ziel dieses messianischen Stromes aus Altem und Neuem Testament ist der neue Himmel und die neue Erde, deren Inbegriff das neue himmlisch-irdische Jerusalem ist, das vom Himmel wie eine geschmückte Braut für ihren Bräutigam, der Bräutigam ist das Lamm, die wie eine geschmückte Braut vom Himmel herabkommt. Zurück zur Kirche des ersten Jahrhunderts. Viele der Jesusgläubigen Menschen waren Juden, die Jesus als den Messias Israels und darum dann auch als den Heiland der Völker dieser Welt erkannten und glaubten. Und diese jüdischen Jesusleute, die freuten sich natürlich, als sie dann mitbekamen, und Paulus steht ja als Apostel der Heidenvölker dafür, als sie dann mitbekamen, dass auch die Menschen aus den Heidenvölkern an Jesus, an den jüdischen Messias glaubten und ihm nachfolgten. Und Christus, Jesus Christus, Christus ist ja die ins Griechische übertragene, also die Übersetzung von Messias, das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Christus ist einfach sozusagen der Nachname Jesus Christus, sondern es ist Jesus der Messias, der Gesalbte Jesus Christus. Doch dann, soweit jetzt dieser etwas epochale Überblick, das ist mir wichtig, dass wir so diese Linien sehen. Und dann ist etwas ganz Erstaunliches passiert. Die Kirche hatte auf die Dauer immer weniger Jesusgläubige aus dem Volk Israel. Der jüdische Strom wurde auf die Dauer immer schwächer. Es gab ihn zwar noch, aber er war schwach, und dort, wo es diese jüdisch-messianischen Gemeinden gab, wurden sie kaum wahrgenommen und an den Rand gedrängt. Dafür aber gab es immer mehr Jesusgläubige, die vorher Heiden waren. Die hatten nun das Sagen. Und der Strom aus dem Heidentum, und das nahm dann mit der konstantinischen Wende natürlich nochmal dramatisch zu, der Strom aus dem Heidentum wurde immer breiter und immer stärker. Und das Jüdische in den eigenen Reihen der Kirche wurde immer kleiner und fremder. Und so kam es fast wie von alleine, dass das Judentum insgesamt für diese starke heidenchristliche Kirche zu einem Fremdkörper wurde. Das Judentum wurde zur fremden, ja zur feindlichen Religion. Und damit war auch der Gedanke, liebe Geschwister, dass Israel unser älterer Bruder ist, den es in Frieden anzuerkennen, den es ohne Neid anzuerkennen gilt, den es mit demütiger Liebe, Paulus beschreibt es wunderbar, den es mit demütiger Liebe zu seinem Messias, zu seinem jüdischen Messias Jesus zu locken gilt. Dieser Gedanke wurde der heidenchristlichen Kirche immer unerträglicher. Immer unerträglicher wurde die biblische Aussage, dass Synagoge und Kirche sich der gleichen göttlichen Erwählung verdanken, die mit Israel begonnen hat. Das konnte und durfte nicht sein. Die Kirche gehörte natürlich ohne Wenn und Aber auf den ersten Platz. Da hatte das Judentum, diese fremde und zugleich konkurrierende Religion, nun nichts mehr, gar nichts mehr zu suchen. Und wenn wir uns fragen, wie man gegen das erklärte biblische Zeugnis, und die Leute haben ja ihre Bibeltexte auch gekannt, wie man gegen das erklärte biblische Zeugnis es bewerkstelligen konnte, wie man Israel, den edlen Ölbaum, umdefinieren konnte, dann treffen wir auf eine der wirkmächtigsten Lügen innerhalb der christlichen Theologiegeschichte. die mittlerweile große und mächtige heidenchristliche Kirche hat sozusagen zu einem diabolischen Trick gegriffen und hat eine äußerst wirkmächtige These in den Raum gestellt. Sie hat nämlich gesagt, die Juden sind die Christusmörder. Die Juden sind die Christusmörder. Seit Karfreitag, da haben sie Christus ermordet, seit Karfreitag haben die Juden alles verloren. Und dieses Argument, dass die Juden die Christusmörder seien, es war im schlimmsten Sinne des Wortes ein furchtbares Totschlagargument. Und damit war man das Judentum los. Es gab keinen älteren Bruder mehr. Man hat ihn quasi erschlagen. Und dieser früher ältere Bruder hatte alles verloren. Und nun standen die Juden, so sagte man mit großer Konsequenz, unter dem Fluch Gottes, dessen Vollstreckung sich die Kirche mit ihrer Predigt immer wieder vorbehalten hat. Besonders gerne hat man diesen Fluch an den Juden vollstreckt nach den Gottesdiensten am Karfreitag, indem man die Gemeinden so aufgeladen hat auf diese Christusmörder, dass die Gottesdienstbesucher aus den Kirchen anschließend in die jüdischen Wohnviertel gezogen sind und dort ganz schreckliche Dinge getan haben. Und das Gefühl hatten, sie handeln im Namen Gottes. Das ist ja das Perverse. Also hier machen wir einen Schnitt. Es ist für das heiße Wetter kein leichtes Thema. Es ist wahr, aber es ist halt so. Ja, der Herr stärkt euch. Also wir machen hier jetzt einen Schnitt in unserer biblisch-geschichtlichen Sichtweise auf Israel. Und ich nenne noch einmal die These vom Anfang: das Neue Testament ohne Altes Testament, das Christentum ohne Judentum ist auf dem Weg, schnurstracks zum Heidentum zu werden. Aber was bewahrt uns Christen vor dem Heidentum? Das ist dir jetzt die spannende Frage. Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Das Christentum wird vor dem Heidentum bewahrt durch die Bindung an Israel. Durch die Bindung an Israel. Durch die Bindung an die jüdische Identität von Jesus. Jesus ist nicht einfach der Sohn Gottes, der beliebig irgendwo zur Welt gekommen ist. Nein, er ist der Sohn Gottes, der zugleich im Volk Israel geboren wurde, aus diesem Volk kommt. Die Bindung an die jüdische Identität Jesu, die Bindung an Jerusalem. Wir Christen brauchen um unsretwillen Jerusalem, um es voller Demut und Dankbarkeit zu segnen, es zu lieben, ihm zu dienen. Und das tun wir, indem wir jetzt auf dieses großartige 62. Kapitel aus dem Propheten Jesaja hören, das ich aus der Lutherbibel vorlese. Es trägt in dieser Übersetzung die Überschrift „Die zukünftige Herrlichkeit Zions“. Um Zion willen will ich nicht schweigen und um Jerusalem willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein wie eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, die sollen's auch essen und die den Herrn rühmen und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Gehet ein durch die Tore, bereite dem Herrn den Weg. Macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen Gesuchte, und nicht mehr verlassene Stadt. Noch einige Gedanken zu diesem großartigen Verheißungswort. Jesus, der Messias und sein jüdisches Volk gehören zusammen, denn das Heil kommt von den Juden. Gerade wir Christen aus den Heidenvölkern dürfen die jüdische Identität unseres Heilands, des Sohnes Gottes, nicht verleugnen. Und dazu gehört wesentlich, dass es Jesus, der Messias selbst ist, der uns diese biblische Verheißung der Erwählung und des Heils von Jerusalem ans Herz legt. Ja, er selber übernimmt den Wächterdienst auf den Mauern Jerusalems. Ein tolles Bild, den Wächterdienst auf den Mauern Jerusalems, die Gott, den Vater, erinnern, Tag und Nacht, dass er Jerusalem aufrichte zum Lobpreis der Völker. Und so weitet und vertieft diese prophetische Heilszusage des Alten Testamentes, dass Jerusalem in seiner Gerechtigkeit und in seiner Herrlichkeit neu wird, diese prophetische Zusage vertieft unseren Glauben an Jesus. Denn er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat durch sein Kreuz auf Golgatha und durch seine siegreiche Auferstehung. Hat er uns in die Gemeinschaft mit dem Vater heimgeholt? Doch das, liebe Mitchristen, doch das ist erst der erste Schritt. Der zweite kommt noch. Unser Herr Jesus Christus, unser Herr Jesus, der Messias, kommt wieder. Das ist das Ziel unseres Glaubens, der wiederkommende Herr. Und nicht einfach nur das ewige Seelenheil des Einzelnen. Das gehört damit dazu. Gewiss, wir glauben, wenn wir als Christen sterben, dass wir bei Jesus sind. Aber das ist noch nicht das Ziel. Das Ziel ist der wiederkommende Herr. Das ist so wichtig. Und das lernen wir aus dem Alten Testament. Ein Christentum, was das Alte Testament verliert, verliert diese Dimension. Das geht sozusagen dann nur in diese Raumschiff-Frömmigkeit, dass wenn du stirbst, hebst du ab und bist beim Herrn und der Laden hier unten kann kaputt gehen. Nein, das ist nicht die Sicht der Bibel. Die Sicht der Bibel ist der wiederkommende Herr, der diese Erde, den neuen Himmel und die neue Erde mitbringt. Also, wir glauben, dass der Herr wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten, dass er eine letzte Gerechtigkeit ja wirklich mit sich führt, die in den neuen Himmel und in die neue Erde hineingeht, auf denen Gerechtigkeit wohnen. Und im Zentrum dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde ist Jerusalem, die nicht mehr verlassene Stadt. Im Zentrum dieser neuen Welt, wenn Jesus wiederkommt, wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Christen gehören heute, ich versprach eine biblische Orientierung und eine aktuelle Verortung. Christen gehören heute in der Abwehr des Antisemitismus mehr denn je an die Seite Israels. Und dieser Platz, liebe Geschwister, an der Seite Israels wird uns etwas kosten. Dabei erkennen wir, dass Judenfeindschaft, das Hass gegen Israel, dass Antisemitismus im Kern immer der Hass, die Ablehnung des ersten Gebotes ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Glutofen Ägyptens befreit habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Der Gott, der sich an die Befreiungsgeschichte Israels bindet, gebunden hat und der Jerusalem zur Stadt des Messias bis in die Ewigkeit nicht loslässt, der ist dem alten und den neuen heidnisch-christlichen Antisemitismus deutscher und europäischer Prägung ein Dorn im Auge. Gewiss. Aber er ist erst recht, und das muss heute klar gesagt werden, dem arabisch-islamischen Antisemitismus eine unerträgliche Herausforderung. Die Mullahs aus dem Iran belegen hier den Spitzenplatz mit ihrem zerstörenden, vernichtenden Hass gegen Israel und die Judenheit. Das zionistische Geschwür, so heißt das in der offiziellen Sprache des Iran, das zionistische Geschwür soll wegoperiert werden, es soll von der Landkarte verschwinden. Erinnert uns das nicht an die nationalsozialistische Endlösung der Judenfrage? Es wird uns Christen etwas kosten, liebe Geschwister, und es tut es heute schon, doch der Preis wird noch steigen, an der Seite Israels zu stehen. Doch wenn wir unsere Solidarität mit Israel verleugnen und die Juden schutzlos dem antisemitischen Hass überlassen, werden wir auch Jesus Christus verleugnen und verlieren. Wir, die Kirche, werden uns auflösen in dieses merkwürdige Gemisch, in diese merkwürdige Gemengelage von neuheidnischem Götzendienst und islamischer Dominanzkultur. Doch an der Seite Israels wird uns das Feuer des Heiligen Geistes neu erfüllen. Und mit diesem Feuer möchte ich euch gerne entlassen. Wird euch das Feuer des Heiligen Geistes neu erfüllen. Wir werden Jesus, den Messias Israels, den Heiland der Welt, den wiederkommenden Herrn, mit neuer Freude und mit neuer Gewissheit proklamieren, verkündigen und ihm nachfolgen als Gemeinde des Messias. Uns, den wilden Zweigen, die in den edlen Ölbaum eingepfropft sind, uns gilt dieses prophetische Wort Gottes in besonderer Weise. Bereitet dem Herrn den Weg. Macht Bahn, räumt die Steine weg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören, bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, dein Heil kommt. Das sagen wir noch zusammen. Sagt der Tochter Zion, dein Heil kommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.